in dieser familiären Gemeinde. Ist immer wieder schön bei euch. Ich mag auch diese kleine Kirche, sage ich jetzt mal. Finde ich immer ganz schön, genau. Und ja, wie ich zum Predigen komme, ich habe vor schon einiger Zeit mit der Bibelschule Arise angefangen in Amerika online und durfte dort enorm Erkenntnis gewinnen, die mich wirklich in meinem Glauben vorangebracht hat und die mir die Beziehung zu Jesus sehr vertieft hat. Und da gibt es ein Thema, was mich besonders fasziniert, das ist dieses Thema hier. Und da hat mich einfach Gott bewegt, eine Predigt draus zu machen, weil ich finde, das ist ein Thema, was die Basis ist für unsere Liebe zu Gott. Und darum, genau, bin ich jetzt ab und zu mit dieser Predigt unterwegs. Ich sag dir wann weiter, oder? Okay, gut. Ja, stell dir vor, du betrittst ein riesiges Haus, ganz allein. Die Tür, die fällt ins Schloss und du bist drin. Du weißt, hier wirst du deine ganze Lebenszeit verbringen. Das Gebäude sieht nicht schlecht aus. Du gehst langsam vorwärts und versuchst, dich zu orientieren und zu erfassen, in welcher Umgebung du jetzt da leben wirst. Plötzlich hörst du Stimmen. Da ist jemand in diesem Haus. Und dir wird siedend heiß bewusst, dass du offensichtlich doch nicht allein bist in diesem Haus. Mindestens jemand anderes ist noch da. Und ich gehe davon aus, dein erster Gedanke ist, wer ist das? Und der zweite wird wahrscheinlich sein, wie ist dieser jemand? Denn wie du feststellen musst, ist dieser jemand deutlich größer als du und du bist damit deutlich unterlegen und er dir überlegen. Und dir wird bewusst, dein weiteres Schicksal hängt davon ab, wie dieser jemand ist. Diese kleine Geschichte ist ein Bericht eines jeden von uns. Wir werden in ein riesiges Universum hineingeboren und merken, es gibt da jemand, der ist überdimensional groß und wir nennen ihn Gott. Unsere dringendste Frage lautet, wie ist dieser Gott, mit dem ich hier lebe? Es ist tatsächlich eine existenzielle Frage und sie entscheidet über mein Wohlergehen. Werde ich glücklich sein oder mich auf ein Leben voller Angst und Elend einstellen müssen? Ich kann mich jetzt natürlich entscheiden, von Zimmer zu flüchten und ständig auf der Hut zu sein, von diesem Gott nicht gesehen und nicht bemerkt zu werden. Allerdings wirst du schnell feststellen, das ist ermüdend, anstrengend, erschöpfend. Das macht die Existenz auf lange Sicht schwierig und belastend. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt natürlich so zu tun, als wäre dieser Gott gar nicht da. Aufgrund seiner Größe und dem Raum, den er offensichtlich einnimmt, gehe ich davon aus, aber dass dir dieser Gott irgendwann über den Weg laufen wird. Ich mache dir einen Vorschlag. Gemeinsam werden wir diesen Gott beobachten. Wer ist er? Wie verhält er sich? Ist sein Benehmen annehmbar? Danach können wir brauchbare Schlüsse daraus ziehen, wie unsere Existenz aussehen wird. Aber erstmal müssen wir eine Unterscheidung machen. Die Frage, was ist Gott, können wir nur mit einem "Ich weiß es nicht" beantworten. Es ist die Frage nach der Substanz, nach der Zusammensetzung und der Materie. Das liegt über unserem Verständnis. Jede materielle Sprache reicht nicht aus, um überhaupt in die Nähe dessen zu kommen. Wir haben einfach nicht das Vokabular, um ein Wesen zu beschreiben, das alle materiellen Kategorien und Raum- und Zeitannahmen übersteigt. Die Natur Gottes, also präzise, was Gott ist, als das einzige und alleinige, ewige, unerschaffene, aus sich selbst heraus existierende Wesen, Das liegt schlichtweg über unseren intellektuellen Möglichkeiten als endliche Wesen. Aber die Frage, die Wer-Frage, die ist beantwortbar, weil sie wissen will, was man wissen kann, nämlich den Charakter Gottes. Wie er denkt, wie er fühlt, wie er sich benimmt und anderen gegenüber verhält. Die Antwort auf die Frage, wer ist Gott, legt uns die Bibel ganz offen dar und erreicht den Höhepunkt der Klarheit in dieser Frage in der Person Jesu Christi. Die Frage nach dem Charakter Gottes ist demnach ein offenes und sich entfaltendes Geheimnis. Damit ist unser Streben also zu erfahren, wer Gott ist und nicht was Gott ist. Die Frage, die uns beschäftigt, ist, wie müssen wir uns Gott vorstellen, wie sollen wir über ihn denken und wie ist seine Identität zu verstehen? Was für ein Wesen ist Gott? Wer ist Gott im Innersten? Mit unserer Forschung fangen wir am besten in der Zeit vor der Schöpfung an. Ich lade euch ein, Psalm 90, Vers 2 aufzuschlagen. Und ich habe sie jetzt auch an die Folie. Ich habe relativ viele Bibeltexte, darum habe ich euch jetzt auch ein bisschen da geholfen. Da steht, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Oder wie die Neues Leben Bibel übersetzt, bist du Gott ohne Anfang und ohne Ende. Es gab also vor der Existenz unseres Planeten eine unendliche Zeit. Und da sehen wir den Zeitstrahl, also wir haben eine ewige Vergangenheit und eine unendliche Zukunft. Und irgendwann in diese Ewigkeit hinein hat Gott unseren Planeten und uns Menschen geschaffen, die Schöpfung. Und nun ahnen wir, dass es eigentlich Gottes Absicht war und ist, dass wir mit ihm zusammen die zukünftige Unendlichkeit besitzen sollen. Nächste Folie. In Titus 1, Vers 2 lesen wir genau das. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Nichts Geringeres als die Ewigkeit hat er uns versprochen. Noch vor Anfang der Welt. Gott existiert also bereits vor ewigen Zeiten und wird in aller Ewigkeit existieren. Und das am liebsten zusammen mit den Menschen. Jetzt gehen wir in Daniel 7, Vers 9 und da schildert uns der Prophet, wie er in seiner Vision Gott sah. Er war alt an Tagen. Andere Übersetzungen sagen, sehr alt war, der sehr alt war. Der Dichter und Schriftsteller Gilbert K. Chesterton, jetzt darfst du eine weiter, genau, schrieb einmal, denn wir haben gesündigt und sind alt geworden. Und unser Vater ist jünger als wir. Altsein verbinden wir mit etwas Beschwerlichem, Langsamkeit und Einschränkungen. Und würden wir junge Menschen fragen, würden die vielleicht noch Engspurigkeit dazufügen. Doch obwohl Gott schon eine Ewigkeit existiert, also uralt ist, ist Gott jung, frisch und unverdorben im Geist. Gott ist zwar ewig, aber nicht alt im Sinne, wie wir das immer erleben. George MacDonald, ein schottischer Pfarrer, darfst du gerne weiter, und Schriftsteller und Dichter, hat eine interessante Aussage gemacht. Er war, ist und wird für immer göttlich-kindlich sein. Kindheit gehört zur göttlichen Natur. Kind sein oder kindlich sein, diese unverdorbene Frische ist eine Eigenschaft, die wir alle kennen und die direkt aus dem Wesen Gottes stammt. Gott trägt das kindliche Wesen in sich. Ein Grund, warum die Kinder von Jesus so angezogen waren und gerne in seiner Nähe waren und auf seinen Schoß geklettert sind. Er war einer von ihnen. Er hatte ein kindliches Wesen in sich. Dass wir alt werden und nach verfallen, dass unser Körper und Geist Abnutzungserscheinungen zeigt, das ist eine Folge der Sünde. Sünde macht alt. Das ist der Grund, warum wir wirklich alt werden, obwohl wir unendlich viel jünger sind als Gott. Wir haben also entdeckt, dass Gott eine blühende Frische besitzt. Jetzt nähern wir uns langsam dem Kern der Identität Gottes. Nächste Folie. In Kolosser 1, 16 bis 17 steht: Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Nächste Folie. Johannes 1, Vers 3. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Wir haben also zwei grundlegende Kategorien der Realität vor uns. Das Geschaffene, also wir, und das Ungeschaffene, Gott. Seid ihr bereit für eine unglaubliche Entdeckung über Gottes Wesen? Nächste Folie. Im 1. Mose 1, Vers 1 steht: Am Anfang schuf Gott. Im Hebräischen steht hier das Wort für Gott Elohim. Elohim ist ein Name im Plural. Wir würden heute sagen, ein Familienname, so zum Beispiel wie Schiffers, Müllers, Meyers, wie auch immer. Ein Name, der mehr umfasst als nur eine Person. In unserer allerersten Begegnung mit Gott in der Heiligen Schrift stellt sich Gott als eine Mehrzahl vor. Jemand, der nicht alleine ist. Wir lesen in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Eindeutig wird hier das Wort als Gott bezeichnet, und nun lesen wir den Text doch mal so. Am Anfang war Gott bei Gott. Gott stellt sich tatsächlich als soziale Einheit vor. Also noch vor der Schöpfung, in der vergangenen Ewigkeit, lebte und existierte Gott nicht allein, sondern in Beziehung. Gott war bei Gott. Einfach ausgedrückt könnte man sagen, Jesus ist Gott, aber nicht alles, was es von Gott gibt. Der Vater ist Gott, aber nicht alles, was es von Gott gibt. Der Heilige Geist ist Gott, aber nicht alles, was es von Gott gibt. Nächste Folie. In Johannes 13, Vers 20 macht Jesus folgende Aussage, die uns aufzeigt, dass Jesus ein Teil eines Trios ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich, Jesus, sende, werde den Heiligen Geist, nimmt mich, Jesus, auf. Wer aber mich, Jesus, aufnimmt, nimmt den Vater auf, der mich, Jesus, gesandt hat. Zusammen als Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden sie eine soziale Einheit. Eine sozusagen eine Superbeziehungsrealität mit Namen Gott. Diese drei bilden einen Kreis der Beziehung. Jeder dient dem anderen, jeder möchte das Beste für den anderen und achtet den anderen höher als sich selbst. Eine steile These. Prüfen wir, ob das stimmen kann. Die Bibel benutzt ein einziges Wort, um den Beziehungscharakter Gottes zu beschreiben. Wir finden ihn in 1. Johannes 4, Vers 8. Dort steht: Gott ist Liebe. In diesem Satz steht kein Adjektiv. Es heißt also nicht, Gott ist liebend. Die Bibel sagt, Gott ist gerecht, gnädig und treu zum Beispiel. Gott bezeichnet sich selbst aber als die Liebe. Er beansprucht dieses Wort als seine eigene Identität. Er sagt von sich, dass er die personifizierte Liebe ist. Was ist denn nun Liebe? In unserem Leben haben wir alle schon Erfahrungen gemacht, die uns gezeigt haben, dass der Begriff Liebe mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden kann. Was meint Gott, wenn er sagt, dass er die Liebe selbst ist? In 1. Korinther 13, 4 bis 8, da werden wir fündig. Das ist das Hohelied der Liebe. Und da nehme ich einen Satz raus. Da steht nämlich, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Anders gesagt, wer oder was sich Liebe nennt, hat per Definition immer nicht sich selbst im Mittelpunkt, sondern das Wohl eines anderen. Und jetzt wird's spannend. Damit Liebe, deren Definition der Bibel Selbstlosigkeit und ein Ausgerichtetsein auf einen anderen bedeutet, überhaupt existieren kann, muss es ein anderes Wesen geben, das geliebt werden kann. Ohne einem Gegenüber kann Liebe, wie Gott sie als seine Identität beansprucht, nicht existieren. Damit haben wir den Beweis, dass Gott eine Einheit von Personen ist, eine Zusammensetzung eines Wesens, das Lieben und Geliebtwerden beinhaltet. Ansonsten könnte er sich nicht die Liebe nennen. Der Teufel, der Gegenspieler Gottes, weiß um diese Tatsache. Der hat es geschafft, das Wort Liebe zu stehlen und mit neuem Inhalt zu füllen. Heutzutage beinhaltet Liebe für die meisten Selbstverwirklichung, Zwang, Strafe, Grenzüberschreitungen, schnelle Befriedigung, Lügen, Verletzungen. Damit sehen wir Gott und seine Liebe und sein Wesen nur noch durch eine Brille, die vom Teufel mit ekligem Schmutz verschmiert worden ist. Doch was wir jetzt entdeckt haben, ist ein Gott, der eine Liebe lebt, die immer und absolut konsequent das Wohl eines anderen im Blick hat. Eine Liebe, die uns Jesus, der menschgewordene Gott, im reellen Erdenleben gezeigt und vorgelebt hat und am Kreuz ein für alle Mal bewiesen hat. Da war einmal eine Ewigkeit und alles, was da war, war Gott. Weit weg in der alten Vergangenheit, in der alten ewigen Vergangenheit, bevor überhaupt Engel, Menschen und gemacht waren, existierte Gott als das einzige unerschaffene, aus sich selbst heraus existierende, unabhängige Wesen. Der eine, der allein Unsterblichkeit besitzt. Nun die Frage, was tat Gott vor der Erschaffung der Welt? Wir schlagen auf, oder ihr könnt lesen, Jesaja 42, Vers 1. Wir sehen hier ein Lied, das Jesaja aufgeschrieben hat durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Jesaja hat es aufgeschrieben, aber wir hören den Vater ein Lied singen über den Sohn. Siehe, mein Knecht oder auch Diener, den ich halte, den ich festhalte, steht hier diese Übersetzung, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Oder hier Freude. Gott singt darüber, dass der Sohn sich zum Diener einer gefallenen Menschheit gemacht hat und sich selbst erniedrigt und schwach gemacht hat. Und nun dürfen wir einen zärtlichen Schnappschuss in das Herz Gottes bekommen. Er sagt, dass er ihn festhält. Bestimmt habt ihr schon mal auf einem Spaziergang erlebt, dass ein Kind seine Hand in eure Hand gelegt hat. Das drückt Vertrauen aus und den Wunsch, euch nahe zu sein. Gott drückt aus, dass er den Sohn nicht im Stich lässt, sondern hält und trägt in dieser schweren Aufgabe und mit ihm durch diese Aufgabe geht. Ich lasse dich bei all dem nicht allein. Wir sehen hier eine einander unterstützende, liebevolle Beziehung. Gipfeln in der Aussage, an dem meine Seele Wohlgefallen hat, Freude oder Genuss hat, kann man es auch übersetzen. Gott liebt es, zusammen zu sein. Sie lieben die gegenseitige Gegenwart. Es gibt ein wunderschönes Bild einer Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, impliziert auch den Heiligen Geist, der bei Jesu Wirken auf der Erde stets an seiner Seite war. Und jetzt wollen wir noch mehr in Gottes Herz reinschauen. In Sprüche 8, 30 bis 31 spricht die Bibel von der Weisheit und Paulus informiert uns in 1. Korinther 1, Vers 24, dass die Weisheit des Alten Testaments die Person Jesus Christus ist. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und nun drehen wir den Tisch. In Jesaja hat der Vater über den Sohn gesungen. In Sprüche 8, 30 bis 31 spricht jetzt Jesus über den Vater. Da war ich als Baumeister an seiner Seite. Ich war seine Freude Tag für Tag und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. In der Gegenwart des Vaters zu sein, ist für Jesus ein Genuss. Kennt ihr das Gefühl, die Gegenwart eines anderen Menschen zu genießen? Sich voll und ganz wohl zu fühlen, ein Gefühl der Erfüllung und Freude. Die Beziehung, die Gott in seiner Zusammensetzung führt, ist für alle ein Genuss. Der Vater liebt es, mit Jesus zu sein und Jesus liebt es, mit dem Vater zu sein. In Sacharja 13, Vers 7 dürfen wir wieder innerhalb einer eher schweren Botschaft Gottes Zärtlichkeit sehen. Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr Schan. In der Neues Leben Bibel steht, Schwert, erhebe dich gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mir nahe steht, spricht der Herr, der Allmächtige. Der Vater spricht über Jesus und wie das Schwert ihn treffen wird, wegen unserer Schuld. Und er nennt Jesus dabei seinen Gefährten oder den Mann, der ihm nahe steht, sein engster und bester Freund. In Johannes 8, 29 sagt Jesus, ich tue immer, was ihm gefällt. Jesus möchte von Herzen das tun, was den Vater glücklich macht. Wir kennen das, wenn wir jemanden lieben, ist es uns ein Bedürfnis, diesen Menschen glücklich zu machen und glücklich zu sehen. Was diesen Menschen glücklich macht, ist unser Glück. Und das ist auch, was Jesus liebt. Er möchte den Vater glücklich machen, weil er es liebt, ihn glücklich zu sehen. Im Gebet in Johannes 17 dürfen wir nochmal einen Blick in das Herzen Gottes werfen. Da steht im Vers 24, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Die Frage, was tat Gott vor der Erschaffung der Welt? Er genoss Beziehung und Freundschaft und lebte in Interaktion und Liebe. Und wir fangen an zu begreifen, wer Gott ist. Denn in dem Moment, in dem wir Gott und Gott allein gegenüberstehen, wird uns im nächsten Moment klar, dass Gott gar nie alleine war. Und hier beginnt sich das Geheimnis in unserem Verständnis der wesentlichen Identität Gottes mit äußerster Schönheit auszudehnen. Wir stehen einem Gott gegenüber, dessen Kern es ist, in der perfektesten und schönsten Beziehung zu leben, die wir uns vorstellen können. Warum fasziniert uns das Wissen, dass unser Schöpfer und unser Gott eine Einheit von Personen ist, die in einer perfekten und unzerstörbaren Liebesbeziehung leben. Als ich an dieser Predigt arbeitete und mir über diese Frage Gedanken machte, fiel mir ein kleines, schon etwas älteres Büchlein in die Hände. Es war geschrieben vom amerikanischen Pastor und Autor John M. Drescher. Es ist ein Erziehungsbüchlein. Und ich schlug es auf. Es hatte den Titel »Die sieben Dinge, die Ihr Kind braucht«. Mein Blick fiel auf einen Abschnitt, in dem Drescher einen etwas älteren Schüler zu Wort kommen lässt. Er sagt, was mein Glück und das meiner Familie vermehrt, ist die Art und Weise, wie mein Vater und meine Mutter einander lieben. Und das ist genau der Punkt. So wie Kinder Glück und Liebe und Geborgenheit empfinden, wenn sie sehen, dass sich ihre Eltern gegenseitig lieben, ist genau der Grund, was uns glücklich macht, wenn wir wissen, dass Gott, unser Schöpfer, in einer perfekt funktionierenden Liebesbeziehung lebt. Wir stehen also in diesem großen Gebäude, das ich anfangs erwähnt habe, lehnen am Türrahmen und beobachten Gott. Drei Personen, die miteinander reden, lachen, sich umarmen, ihr Zusammensein genießen. Du spürst eine warme, liebevolle, respektvolle Atmosphäre. Auf einmal dreht sich einer der drei um und schaut dir in die Augen. Du bist geblendet und fasziniert von seinen liebevollen Augen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Er ruft dich mit seiner warmen, ruhigen Stimme bei deinem Namen und lädt dich ein, in ihren Kreis zu kommen. Von einem Moment auf den anderen wird dir sonnenklar, dass es gut ist, in diesem Haus zu leben. Die Angst ist weggeblasen und du empfindest es als das schönste und größte Glück, mit deinem Gott in diesem Universum sein zu dürfen. Glaube, der Glaube an Gott ist mehr als in den Himmel zu kommen. Es ist das Eintreten in einen wunderbaren, liebevollen und alle Bedürfnisse erfüllenden Beziehungskreis, den es schon seit Ewigkeiten gibt und es noch in alle Ewigkeit geben wird. Nun verstehen wir auch, warum Sünde so gravierend ist für Gott. Denn Sünde ist alles das, was Liebe und damit Beziehung zu meinem Schöpfer, zu meinen Mitmenschen und zu mir selber zerstört. Deshalb kann Gott Sünde nicht ausstehen. Sie zerstört Harmonie, Vertrauen und ein unbeschwertes Zusammensein, was er am meisten liebt. Ihr kennt es, wenn durch ein falsches Wort eine unschöne Handlung plötzlich Sand ins zwischenmenschliche Getriebe gekommen ist. Sünde ist immer Anti-Liebe. Sie reißt ein Loch zwischen uns und demjenigen, den es betrifft. Und das ist für Gott der größte Schmerz. Darum war es für ihn keine Frage, ob er den Lohn der Sünde, den Tod, bezahlt. Das ist für ihn ein kleinerer Schmerz, als die Beziehung zu seinen Geschöpfen zu verlieren. Das ist der größte Schmerz für ihn. Magst du Gott die Freude machen und durch den Glauben in seinen Beziehungs- und Liebeskreis eintreten? Amen.